dieses Shirt, es mag vielleicht außen nach außen hin manchmal wie so ein Gadget wirken, aber ich kann gar nicht sagen, wie oft ich am Anfang, als ich das getragen habe, vor ein paar Jahren darauf angesprochen wurde, was sagt denn dein Unternehmen dazu? Was sagen denn deine KollegInnen? Und ich so, ja, was sollen sie denn sagen? Dass sie das Statement nicht gut finden? Also was kann man denn an Rassismus gut finden? Sag's mir mal kurz. Ja, weil da Hass steht. Love, HR, Hate, Racism. Und dann habe ich gesagt, naja, Liebe und Hass, das ist ja jetzt erstmal das Wortpärchen. Plus, was soll ich denn da draufschreiben?
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali.
Und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personal-Podcast. Heute für unsere letzte Folge vor der Winterpause, passend zum Fest der Nächstenliebe, haben wir ein ganz besonderes, wichtiges Thema, das wir besprechen möchten. Wir, das sind wie immer Anjali und Annika. Hallo, liebe Annika.
Hallo, liebe Anjali.
Aber weil wir heute ein besonders wichtiges und gleichzeitig auch leider relevanter, als wir es uns wünschen würden, ein Thema haben, haben wir auch die liebe Eva Stock mit eingeladen. Hallo Eva, herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen lieben Dank.
So, jetzt habe ich vor lauter Einleitung gar nicht erzählt, worüber wir reden. Wir reden heute darüber, wie HR sich gegen Rassismus und für Demokratie positionieren kann und muss. Ganz im Sinne von HR ungeschminkt ist das Ziel dieser Folge, dass wir ganz konkrete Handlungsempfehlungen euch mitgeben, was ihr jetzt gleich in eurem Unternehmen zur Demokratiestärkung und gegen Rassismus implementieren könnt. Und deswegen freuen wir uns so besonders, dass die liebe Eva heute da ist, weil die liebe Eva ist Mitgründerin von Love HR Hate Racism. Liebe Eva, du hast Love HR Hate Racism mitgegründet. Was ist denn das überhaupt?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal ist es eine Initiative in dem Sinne, wir sind kein Verein, wir haben keine GmbH, nichts ist ausgegründet, sondern wir haben uns einfach zusammengeschlossen. Also wir, sagt's ja schon, das bin jetzt nicht nur ich. Ich habe das mal ursprünglich sozusagen angeleiert, so möchte ich es mal nennen, mit dem lieben Jess Koch. Das Ganze ist aus so einer Idee heraus entstanden, dass er auf der Zukunft Personal damals ein T-Shirt getragen hat, wo dieser Slogan drauf stand, Love HR Hate Racism. Und ich hatte irgendwie zur selben Zeit gerade einen Blogbeitrag geschrieben zu dem Thema Rassismus und was HR damit zu tun hat oder auch eben dagegen tun kann. So wurden wir beide irgendwie angesprochen auf der Zukunft Personal in Köln, aber haben uns auch gegenseitig nochmal ausgetauscht. Wir kannten uns zu dem Zeitpunkt schon. Und dann dachten wir so, nee, irgendwie können wir das alles so nicht stehen lassen. Wir müssen was daraus machen. Und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen uns mit anderen zusammenschließen. Wir waren und sind auch überwiegend noch lange Zeit vor allem eine weiße Gruppe an HR-lerinnen, die sich zusammengeschlossen haben. Ich lese es mal ganz kurz in alphabetischer Reihenfolge vor, damit ich hier quasi einmal auch meine Mitinitiatorinnen nenne. Das ist Andische Ibrahim Nejad, das ist einmal noch Cora Richardson. Das ist Jess Koch, den habe ich ja schon genannt. Nathalie Marie Perez-Sievers, Stefan Mauer ist auch dabei und Yvonne Kalthöfer. Wir sind ein loses Kollektiv, das heißt, was man auf jeden Fall schon mal machen kann und sich hinter die Ohren schreiben kann, ist mal auf HR Respect zu gehen und vielleicht hat man ja Lust mitzumachen.
Du hast es eben schon einmal angesprochen in einem Halbsatz. Ich möchte auch einmal die Elefantenkuh im Raum adressieren, dass drei weiße Frauen jetzt über HR gegen Rassismus sprechen.
Danke.
Genau darüber habe ich lange nachgedacht, aber für mich ist das Thema HR ist aktuell meist weiß und weiblich. Und gerade deswegen haben wir uns entschieden, diese Folge aus dieser Perspektive zu machen, weil es geht eben nicht darum, dass die Leute, die betroffen sind, auch noch dagegen kämpfen müssen und die Strukturen machen, sondern wir wollen ganz bewusst jetzt als Allies auftreten und darüber reden, was können wir machen, weil das Thema geht uns alle an. Und es ist, finde ich, immer schon das erste Problem zu sagen, du musst dein strukturelles Problem lösen.
Ja, ich habe ja gar keins. Ich weiß doch, dass es Rassismus gibt und natürlich bin ich dagegen. So, das ist dann meistens Punkt.
Not all men, not all white people, ne? Also müssen wir uns auch einmal an die Nase fassen. Deswegen, ich wollte es nur einmal kurz adressieren, bevor die Frage ja völlig zurecht kommt. Die nächste Frage, die ich adressieren möchte, die ich blöder finde, dass ich die stellen muss, ist, warum braucht es denn überhaupt diese Initiative? Sollte es nicht selbstverständlich sein, dass Unternehmen oder wir alle gegen Rassismus sind?
Die Antwort ist ja, sollte es. Und die längere Antwort oder die Gegenfrage ist, ist es das denn wirklich? Wir sind gerade als HR-lerin an so vielen Stellen ja auch damit, ich will nicht sagen konfrontiert, aber sollten uns da eben bewusst sein. Also es fängt ja bei der Personalauswahl an. Und ich hasse diesen Satz, aber ich weiß, jeder kennt ihn und es wird halt immer gerne als Beispiel genommen. Aber wir wissen es, dass bei der Personalsuche, gerade vielleicht im Entwicklerinnenbereich, dann gerne mal der Satz fällt, kann ich mal ein paar Leute haben, die Deutscher sind? Du machst ganz große Augen gerade, Anjuli, aber dieser Satz, den habe ich jetzt persönlich noch nicht gehört in der Form, aber der wurde mir schon ganz oft zugetragen, eben wenn ich auch über diese Initiative ins Gespräch komme mit PersonalerInnen, dass das eben gar nicht so selten vorkommt. Also schon am Anfang der Pipeline der, ich sag jetzt mal, Employee Experience, die gerade für Nicht-Weiße, Nicht-Deutsche doch oft anders verläuft, gibt's da ja schon ein Thema. Dann gibt's natürlich auch Themen innerhalb des Unternehmens, dass es hier auch zu Konflikten kommt. Ich meine, jetzt sitze ich ja hier auch mit zwei Wissensarbeiterinnen zusammen. Auch da gibt's natürlich klar diese Konflikte, aber auch aus, sag ich mal, eher handfesteren Gewerken und dem Blue-Collar-Bereich wird mir schon auch gespiegelt in Gesprächen. Das ist ja das Krasse, wenn man einmal mit diesem Thema wahrgenommen wird, hört man auch plötzlich viel mehr zu diesem Thema. Wurde mir eben aus dem Blue-Collar-Bereich auch schon berichtet, so nach dem Motto, hey, bei uns wird es auch manchmal einfach handfest geregelt im Werk und dann sind die Gespräche natürlich auch nochmal auf einem anderen Niveau. Aber ich will überhaupt nicht auf eine, also mir ist das ganz wichtig, dieses Thema Rassismus ist kein Thema des Blue-Collar-Bereichs, sondern gerade die Leute, die gut ausgebildet sind, sich gut ausdrücken können, können das auch, ich sag mal, besser verstecken oder tappen da auch in Fallen rein, denen sie sich vielleicht und ne, um auch mal was zu sagen, gar nicht bewusst sind.
Und weißt du, was ich auch noch on top glaube? Ich finde dieses Jahr dieses viral gegangene Video von Sylt, ja, bei dem so viele Menschen so schockiert gewesen sind, dass es eben nicht mehr nur rassistische Hinterwäldler sind, sondern dass das eben in der Gesellschaft angekommen ist. Und ich habe irgendwann kurz nach dem Video mit einer Freundin mal ein Telefonat geführt und wir haben uns dazu ausgetauscht und die meinte damals zu mir, Herr Annika, was meinst du, wie viele Eltern gerade denken, wenn da ihr Kind rumspringt, oh Gott, was habe ich in der Erziehung falsch gemacht? Und ich musste so grinsen und sag so, Mensch, ich glaube, das wäre schön, wenn die Eltern das denken würden. Ich glaube, sehr viele von den Eltern machen gerade Folgendes. Die sitzen irgendwo in der Lobby, in der Großkanzlei und gucken, wie können wir unser Söhnchen, Töchterchen jetzt gerade mit Geld da rausschlagen. So, das war so mein Gedanke dazu, dass ich sage so, Leute, es ist in egal welcher Schicht ein riesengroßes Problem.
Es ist ja auch so einfach, das in eine Region abzuschieben, ja, der Osten. Aber ich komme aus der Westpfalz, das war, als ich Kind und Teenager war, die Hochburg für Nazis in wirklich im Westen Deutschlands. Ich bin damit auch aufgewachsen indirekt. Und ich habe auch schon meine Mutter angerufen, damit ich vom Konzert vorher abgeholt werde, weil es hieß, die Nazis kommen. Also es ist kein Problem, was sich so einfach lokalisieren lässt. Und das ist ja das, was, na klar, das macht man aus Bequemlichkeit. Ich glaube, gerade Menschen mit einem gewissen Bildungshintergrund, also man zeigt ja auch gerne nach unten und dann ist es doch klar, naja, die Leute, die weniger gebildet sind, nein, es ist eben kein gesellschaftliches Randphänomen mehr von irgendwelchen ausgegrenzten Leuten, sondern der Rassismus ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und ich meine, jetzt war die letzten Landtagswahlen im Osten, natürlich, ich habe da auch so einen Post geschrieben, hey, wirklich mein Beileid an alle Kolleginnen, die für die Demokratie einstehen, die jetzt morgen auf die Arbeit müssen, weil du kannst ja in deinem eigenen Betrieb durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so. Und dann ist schon der 6., der hat quasi AfD gewählt. das ist irgendwie so ein beklemmendes Gefühl. Und ich glaube, dieses Gefühl bleibt eben nicht in einem Bereich, und das ist mir wichtig, stecken, weder in einem gesellschaftlichen noch in einem geografischen Bereich, sondern es ist ein Problem, das wir in Deutschland und auch in Europa als Gesamtgesellschaft gerade erleben. Und da kann man eben nicht mehr die Augen davor verschließen. Und es betrifft alle. Ja, also das ist schon mal wichtig.
Ja, und ich glaube, ein Fehler, den zumindest ich und meine Bubble gemacht haben, ich bin gespannt, was ihr sagt, ist, natürlich weiß ich, habe ich auch vor 20 Jahren schon gelesen, dass die Nazis im Osten an den Schulen sind und CDs verteilen und die Jugend beeinflussen. Aber wir sind alle rassistisch sozialisiert worden. Es sind ja ganz viele kleine Sachen. Es ist ja nicht dieses sehr laute, wie wir es jetzt mit dem Potsdam-Meeting haben, sondern ich saß neulich mit zwei HRlerInnen beim Essen und dann sagt der eine zu mir, ja, wir haben eine Logistik in Polen und eine in Tschechien und die in Polen, das ist einfach schlechter, das liegt einfach an den Polen. Und dann fange ich an, naja, aber wie viele Polen arbeiten denn da und ist es wirklich richtig, dass du das auf alle Polen projizierst und liegt es vielleicht am System und daran, wie du das da aufbaust? Und daraufhin sagt die andere HRlerin, nee, das habe ich auch schon mitgekriegt, dass das in Polen schwieriger ist. Und das ist ja auch schon Rassismus.
Weißt du, was meine Frage gewesen wäre, woran die das denn festmachen? Weil ich glaube, Polinnen und Polen können sich vielleicht noch ein bisschen besser wehren. Das weiß ich jetzt nicht genau, müsste man mal nachgoogeln, ob da der Lebensstandard nicht auch schon etwas höher ist oder beziehungsweise da einfach schon die Sozialisation eingesetzt hat, so nach dem Motto, ich brauche mir das hier gar nicht bieten lassen, weil ich kann auch zu jemand anderem gehen. Solche Gedanken habe ich da zum Beispiel, genau. Wo ich denke, hey, klar, ne, es liegt an der Person, die sowas ungefiltert dahin redet. Deshalb ist es doch schon mal richtig cool, dass du das überhaupt gemacht hast und das so gesagt hast. Nur die meisten Leute machen es nicht.
Bevor wir jetzt zu weit in die Gesellschaftskritik gehen, was?
Ich bin Soziologin, sorry.
Sorry, 100%. Ich würde gerne in dieser Folge einmal wirklich den Schwerpunkt machen auf, was kann ich tun? Und hatte überlegt, wir können es dreigeteilt machen. Zum einen, wir haben jetzt den Teil, wie können wir als HR Rassismus im Unternehmen eindämmen oder verhindern? Verhindern wäre natürlich am tollsten. Wir haben im zweiten Teil ein Interview darüber, wie Sprache beeinflusst, wie wir uns sehen, wie Sprache auch Rassismus beeinflussen kann oder normalisieren kann. Wir haben ja oft das Thema, das Ungesagte verschiebt sich. Und im letzten Teil eben das Thema, was kann ich arbeitsrechtlich machen? Um nochmal zurückzukommen zu der Ausgangsfrage, warum brauchen wir überhaupt Initiativen dagegen? Warum ist es nicht selbstverständlich, dass Unternehmen sich positionieren? Ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen Angst haben. Also sie haben Angst anzuecken, sie haben Angst, Kunden zu verschrecken, sie haben auch Angst, ihre Mitarbeitenden in Ecken zu stellen. Was ich total schön fand und was wir vielleicht als Aufhänger nehmen könnten, war eben dieser Satz, den auch Frank-Walter Steinmeier mal gesagt hat, es reicht nicht aus, kein Rassist zu sein, wir müssen Antirassisten sein.
Wir haben es doch nicht mehr gelernt in den letzten Jahrzehnten, ich rede jetzt mal auch von mir. Ich meine, ich bin jetzt wirklich auch in so einem kleinen Nazi-Nest durch Zufall da aufgewachsen und kenne diese Probleme und auch die Ängste. Und auch diese Macht, die diese Strukturen ausstrahlen können. Aber trotzdem war ich danach mit antirassistischer Arbeit eigentlich überhaupt nicht konfrontiert. Und es war auch lange Zeit ja gar kein gesellschaftliches Thema mehr, weil wir haben das doch überwunden. Das ist doch Schnee von gestern. Mein Gefühl war da vielleicht auch schon immer so ein bisschen kritischer, eben, ne, weil ich auch ein bisschen mit dieser Sozialisation in Berührung gekommen bin. Aber ich finde es deshalb so wichtig, dass unsere Initiative wirklich auch erstmal low gestartet ist. Unser Hauptthema, was wir machen, ist, wir verkaufen eigentlich T-Shirts mit diesem Slogan, Love HR, Hate Racism. Und es passieren Dinge, wenn Personalerinnen diese Shirts tragen. Sie machen sie sichtbar im eigenen Unternehmen, sie machen sich auch sichtbar, sie stoßen vielleicht auch kontroverse Diskussionen an. Und was ich toll finde, dass immer mehr ganze Abteilungen sich Shirts und Hoodies etc. bestellen. Das Schöne ist, sie spenden damit auch. Also wir machen daran keinen Gewinn, sondern In Klammern, wir haben auch einen tollen Anbieter, der diese Gewinne direkt weiterspendet an antirassistische Initiativen. Da ist schon ein Ansatzpunkt, also überhaupt mal das besprechbar zu machen auf eine spielerische Art. In Anführungsstrichen spielerisch, weil was ist daran spielerisch? Aber ne, ein Shirt anzuziehen oder ein Pulli mit so einem Statement, vielleicht in einer Knallfarbe, in der Farbe des Unternehmens, machen auch viele gerne, ist ein Statement. Und wenn man dann noch das Firmenlogo irgendwie dazu packt, dann sagt man ja schon viel.
Ich muss sagen, zu dem Thema, um nochmal diesen einen Punkt zurückzugehen, das ist echt was mich sehr, sehr, sehr ärgert, wenn ich Unternehmen eben höre, die sagen, ja, wir haben Angst dadurch, Kunden zu verschrecken. Es ist auch da im Zuge von dem Sylt-Video damals von der Katharina Wolf, der Gründerin vom Strive Magazine, die hat einen richtig tollen LinkedIn-Post verfasst, wo sie schrieb irgendwie, ja, nur um das nochmal ganz klarzustellen, mir ist es egal, ob ich hiermit irgendwelche Kunden verschrecke. Wenn ihr diesen rassistischen Content gut, nicht schlimm, sonst was findet oder in irgendeiner Form Nazi-Gedankentum vertretet, dann will ich nicht, dass ihr mein Magazin abonniert. Bitte bestellt's ab, bitte geht. Ich nehme mit größter Freude diese Umsatzeinbußen hin, aber keinen Bock, euch als Leser zu haben. Und ich dachte so, wie gut. Ich finde es einfach total wichtig, dass sich Unternehmen, und zwar bis ins C-Level rein, dagegen aussprechen, ja.
An der Stelle auch einmal Thumbs up für den Wirt-Gründer, der sich ja auch sehr offen gegen die AfD ausgesprochen hat. Und was mich geärgert hat, waren dann ganz viele Zeitungen, von denen natürlich die Zeitungen, von denen wir eh diskutieren, auf welcher Seite die stehen, haben gesagt, Millionenverluste. Und auch da hat der Reinhold Wirth halt super deutlich Positionen bezogen und gesagt, das sind minimale Verluste, I don't care. Es gibt ja einige, Edeka macht da ja jetzt auch eine große Kampagne. Und ich finde das so wichtig. Und ich glaube, wenn das mehr Unternehmen machen würden, wäre das Problem auch nicht so schlimm.
Es braucht auch nicht viel. Mit Comspace machen wir das ja auch. Und das Witzige ist, es hat sich entwickelt. Es fing mit etwas ganz Subtilem an, nämlich bei uns Jahre schon hängt am Fenster Nazis raus, Hashtag. Weil an unserem Büro, das liegt sehr zentral in Bielefeld und wo unser Standort ist, ist eine Nazi-Demo damals vorbeigezogen. Und ich sag mal, in der Zwischenzeit auch noch ein paar mehr leider. Also brauchte man dieses Schild auch gar nicht mehr abhängen, aber es hing auch einfach zwischendrin, als die Lage etwas entspannter war. Da gab es auch viele Reaktionen. Es haben sich Leute aufgeregt, es hing bei uns auch schon mal ein Sticker der identitären Bewegung im Eingangsbereich. Aber es haben eben sich auch sehr viele positiv dazu geäußert. Auch schon zu einer Zeit, wo das nicht so, und ich sag's jetzt mal in Klammern, on vogue war.
Ich wünschte, es wäre mehr on vogue.
Genau. Ich wünsche es auch, aber es muss dann eben auch noch Substanz dahinter. Also nur dieses Zeichen reinhängen, nur unsere Shirts anziehen, nur diesen Spruch raushauen, das reicht halt nicht.
Ich wünschte auch, es wäre mehr on vogue. Ich bin aus tiefster Seele dankbar, aktuell bei einem Arbeitgeber tätig zu sein, der sich ganz klar gegen Rassismus, gegen Nazis in Deutschland ausspricht, sowohl Statista als Unternehmen als auch unser CEO privat. Genau das gleiche mit Buy About You. Ich weiß nicht, ob ihr es dieses Jahr mitbekommen habt, aber die hatten doch in ihren Paketen, hatten die doch verschiedene Schilder vorbedruckt mit antirassistischen Parolen, die man für Demos verwenden konnte. So das Beste, was ich fand, war das, wo irgendwie in zwei Richtungen quasi drauf stand, egal wie man es dreht und wendet, Rassismus ist einfach scheiße. Und die waren einfach in jedem Paket drin, ja. Ich finde es einfach super wichtig, dass Unternehmen ihren Teil dazu beitragen.
Es braucht halt Unternehmen und auch Geschäftsleitungen, Geschäftsführungen, die das aushalten, Vorstände, ne? Die das auch im Gegenwind aushalten. Also das gängigste Gegenargument ist ja dann, ich lasse mir hier nicht vorschreiben, wen ich wähle. Das ist ja auch eine Art der Gleichschaltung etc. pp. Also da kann man jetzt auch abendfüllend quasi drüber reden. Aber es braucht dieses Aushalten, weil dieser Vorwurf liegt ja sehr nahe. Und ich glaube, es braucht dann eben auch die Diskussion und den Diskurs darüber, was möchte man eigentlich damit erreichen und was ist das Ziel auch. Und das Ziel auch für mich in meiner Arbeit und auch in meiner Tätigkeit in der Geschäftsleitung ist nicht, Leute davon zu überzeugen, irgendwas zu wählen, was ich gut finde, sondern einen Platz zu schaffen, an dem sich jeder wohlfühlen kann.
ich möchte noch weitergehen. Ich brauche keinen Platz, wo sich jeder wohlfühlen kann, aber vielleicht einigen wir uns darauf, dass die rote Linie, die wir nicht übertreten, das Grundgesetz ist. Aber du hast es schon gerade gesagt, T-Shirts tragen ist schön und gut, Sticker auch. Das ist ein Anfang, aber das reicht nicht. In meiner Erfahrung, ich habe mit vielen Mitarbeitenden geredet, gerade nach der Korrektivrecherche und Sylt, und die hätten sich was gewünscht vom Unternehmen. Ich habe mit vielen Geschäftsführungen geredet, die auch gesagt haben, wir wissen, also wir wollen irgendwie was machen, wir wissen nicht wie. Das ist schon mein erster Punkt. Hier sehe ich HR in der Rolle. Wir sind, wir sagen es die ganze Zeit, jede Folge in diesem Podcast, wir sind der Advokat der Leute, wir sind die Brücke zwischen Geschäftsführung und dem Team. Natürlich ist das der Moment, wo ihr euch hinstellen müsst und sagen müsst, hey, die Mitarbeitenden wünschen sich das auch von euch, liebe Geschäftsführung. Macht das doch mal, weil ich habe schon das Gefühl, man erwartet so oft von der Geschäftsführung, dass die jetzt das Allheilmittel haben. Aber das sind ja auch Leute, die wahrscheinlich gerade in der Schockstarre stehen und sagen, ich weiß nicht, was ich machen muss. Auf eurer Homepage steht ja auch, dass HR eben in der gesellschaftlichen Verantwortung ist und sich für die diskriminierungsfreie Unternehmenskultur einsetzen sollte. Wollen wir mal zusammen aufzählen, was wir da machen können? Und bevor irgendwer was sagt, ja, das passt in die Staffel Retention, weil Retention und Diskriminierung funktioniert nicht so super gut zusammen.
Ich fange mal mit dem ersten Thema an. Und zwar natürlich, das Unternehmen kann dem Mitarbeitenden nicht vorschreiben, was er oder sie wählt. Nichtsdestotrotz gibt es eine gewisse Art aufzuklären, dass Menschen sich zur Wahl bewegen. Ich muss jetzt hier mal einen kurzen Schwenker machen. Und zwar, Anjuli, erinnere dich daran, als wir die Wahl hatten, die Europawahl, als ich den Post bei LinkedIn gemacht habe. Das war ja irgendwie, was für eine Wahlbeteiligung? 60%. Pi mal Daumen. Mich hat das aus tiefster Seele wütend gemacht. Und ich fand, gerade so hier in Deutschland drauf zu schauen, nach diesem Aufschrei, der durch dieses Sylt-Video und so rauskam, dass dann nur, tut mir leid, 60% der Menschen ihren Hintern bewegen, zu wählen, finde ich erschreckend niedrig. Und ich weiß, man kann nicht generalisieren, man ist in verschiedenen Bubbles unterwegs. Wenn ich dann allerdings überlege, rein fiktiv, du hast ein Team beispielsweise von 10 Leuten und du würdest diese Wahlbeteiligung einfach 1:1 nehmen, dann hättest du irgendwas zwischen 3 bis 4 Personen, so würdest du runden, die nicht bei der Wahl gewesen sind. Sprich Menschen, die du tagtäglich in deinem Umfeld siehst, wo du in irgendeiner Form übers Thema Wahl sprechen musst, wo du wirklich einfach darauf aufmerksam machen solltest, hey Leute, immer noch wird auf der Welt an ganz vielen verschiedenen Ecken und Enden für die Demokratie gekämpft und ihr sitzt faul auf eurer Couch und bewegt euren Hintern nicht zur Wahl, weil ihr keinen Bock habt, weil es euch zu viel ist, ein Wahlomat zu machen. Ich habe diesen Post gemacht, du glaubst gar nicht, was für Kommentare, eigentlich haben mich primär alte weiße Männer darauf hingewiesen, dass das ja eine rekordhohe Wahlbeteiligung gewesen ist, wo ich mir sage, I don't fucking care, das ist immer noch zu niedrig. Es sind einfach 60%, das ist ein Witz. Wie ihr merkt, werde ich auch gerade emotional, ich fahre es jetzt mal gerade wieder ein Stück weit runter. Ich finde, solche Sachen aufzuklären, das nicht nur irgendwie zu sagen, als hier Wahl in Hamburg beispielsweise, waren zu wenig Wahlhelfer, was haben wir gemacht? Wir haben bei Statista gesagt, Personen, die gerne hier in Hamburg als Wahlhelfer unterstützen werden, werden den Tag von uns freigestellt.
I love it.
Ihr dürft euch den Tag freinehmen, könnt bei der Wahl unterstützen.
Und haben sich Leute gemeldet, sag's.
Haben sich diverse Leute gemeldet. Hier ist wirklich das Interesse da und es wird dann supported. So, und ich finde, das ist eine so derartig niedrigschwellige Art und Weise, diesen einen Urlaubstag von der einen Person oder im Zweifel auch 10 Urlaubstage von dann 10 Personen, die gehen. Das kann man, ohne dass irgendwas passiert, verkraften, um die Themen zu unterstützen.
Und es ist nicht nur der Urlaubstag, sondern es ist schon überhaupt, dass darüber geredet wird. Also der Urlaubstag ist ja schon yay, aber allein, dass es ein Thema ist, Leute, hier ist Wahl, wir haben eine Demokratieverantwortung, das bedeutet was. Das finde ich schon total wichtig und das war auch einer der Tipps, den ich in der Recherche gelesen hatte, Raum für das Thema schaffen. Also, dass wir mal darüber reden, warum ist es wichtig, warum ist es auch wichtig, dass wir in einer Demokratie leben.
es baut vielleicht jetzt auch gerade wieder bei vielen Leuten eine Hürde auf. Man muss das gar nicht alleine schaffen. Es gibt Business Council for Democracy, das hatten wir zum Beispiel auch intern gemacht. Da gibt es Schulungsreihen kostenlos für Mitarbeitende. Also ich muss als HR-lerin noch nicht mal selber in Anführungsstrichen was zusammenzimmern, sondern ich habe hier wirklich handfeste Unterstützung für den eigenen Betrieb. Und es ist wirklich gerade nicht schwer, solche Angebote zu finden. Man muss eben nur mal recherchieren. Du hast das jetzt so cool erzählt, Annika, mit der Wahl. Wir hatten schon vorher mal eine Aktion. Das fand ich auch richtig cool. Das war auch nicht meine Idee, ne? Deshalb erzähle ich jetzt noch mal ganz begeistert davon, weil ich brauche nicht immer die Ideen geben. Die kommen ja auch aus anderen Richtungen. Ich glaube, das war eine Idee von unserem Geschäftsführer tatsächlich. Da ging es um das Thema Ehrenamt. Weil zu der Zeit war gerade wieder dieses Thema, die Chefin-Positionen werden neu besetzt. Es ist mittlerweile leider auch ziemlich gängig, dass AfD-nahe Personen versuchen, in diesen Chefin-Status zu kommen und damit eben auch eine Rechtsprechung ja aktiv zu beeinflussen zu können, ne?
Und was da passiert, sehen wir in Amerika. Wenn die falschen Leute Recht machen, sehen wir ganz klar, was passiert.
Und das ist ja auch ein sehr sensibler Bereich, ne? Also jedenfalls haben wir da eben auch mal so eine Aktion gemacht. Und es muss ja nicht immer sein, eins zu eins sozusagen verknüpft sein, sondern ich glaube, was ja ein großes Problem gesellschaftlich ist, in Deutschland, aber auch in Europa, ist, dass wir so ein bisschen den Bezug verloren haben zu der Gesellschaft als solches, weil ich mich eben ganz einfach in meine Bubbles zurückziehen kann. Und gerade solche Ehrenämter haben ja echt dieses Charmante, dass man mit ganz unterschiedlichen sozialen Gruppen in Kontakt kommt, mit Leuten, die einen ganz anderen Lebenshintergrund haben und dadurch auch nochmal neue Perspektiven kriegt und vielleicht auch manchmal so einen anderen Blick auf eigene Einstellungen.
Das heißt, die erste Maßnahme, die wir als HR initiieren können, ist: Schafft Raum, um über diese Themen zu reden, um ein Bewusstsein zu kreieren. Und das bedeutet nicht, dass Unternehmen jetzt die SPD die ganze Zeit einladen oder die CDU, sondern es geht darum, dass wir darüber reden, was ist Demokratie, was sind demokratische Parteien und wo ist eben auch eine Linie. Für die, die jetzt sagen, ja, aber das ist ja viel zu groß für mein Unternehmen und das kann ich ja nicht. Alle von euch haben Values und wenn ihr noch keine habt, wird das in den nächsten Monaten kommen, weil Unternehmen haben Values. Eigentlich hat jedes Unternehmen Value, das sagt People first oder wir sind ein Team, wir gehören zusammen, ein Belonging-Thema. Das ist ja auch schon eine Sache, wo ihr ganz viel rausnehmen könnt. Wenn euer Value ist, we are one team, dann kann es ja nicht sein, dass Diskriminierung passiert, dass Rassismus bei euch im Unternehmen passiert.
Die Values sind halt auf dem Papier super geduldig. Ich würde noch mal gerne auf einen anderen Punkt eingehen. Das Ding ist Prozesse. HR liebt Prozesse. Hier habt ihr auch mal einen Prozess, weil wir haben das wirklich jetzt auch einmal durchdekliniert. Was machen wir eigentlich, wenn wir so intern einen rassistischen Vorfall haben? Also wenn man immer Diskriminierung nennt, dann hat das ja sehr viele Dimensionen. Wir haben das auch etwas aufgefächert, eben nicht nur am rassistischen Fall, sondern auch für andere Fälle. Und dann einfach so einen Weg aufzuzeigen, einen Prozessweg, wer muss eigentlich wie informiert werden, was machen wir dann? Sowas gibt ja auch allen Beteiligten Sicherheit.
Ich muss aber gerade eine Sache einschieben. Ich habe da eine sehr, sehr harte Meinung zu diesem Thema. Was macht man mit irgendwie nachgewiesenem Rassismus? Ich hatte in meiner HRler-Zeit zum Glück nur eine kleine Handvoll solcher Fälle. Ich kann aber relativ trocken sagen, was ich da gemacht habe. Habe mich von den Personen getrennt, ohne lange zu fackeln. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Thema Rechtssicherheit. Ja, viele Themen sind da so derartig in der Grauzone, dass die Menschen nicht auf Schadensersatz verklagen können. Es ist an keinster Stelle passiert und ich bin immer proaktiv in die Gespräche gegangen und habe gesagt, Freunde, ich weiß, dass ihr wahrscheinlich vor Gericht richtig gute Chancen habt, aber ich habe einen echt langen Atem und können wir ja mal schauen, ob irgendwie Rassismus witzig ist und diskutieren das gerne aus. Und auch wenn man Schadensersatz zahlt, für meine Begriffe ist das ein aktives Investment in die Unternehmenskultur. Punkt.
Das wollte ich gerade sagen und da ist für mich dann auch wieder die Schleife zu den Values. Wenn ich sage, ich als Unternehmen committe mich auf diese Ways of Working, dann muss ich jemanden rausnehmen, der gegen diese Values verstößt. Wir sprechen am Ende der Folge ja noch mit Daniel Lottermose darüber, wie man das machen kann und was man machen kann. Aber ja, wir sind alle keine Arbeitsrechtler hier in dieser aktuellen Konstellation. Ich habe auch immer die Perspektive gehabt, ich nehme die Person raus. Wir gucken danach, wie wir das aufräumen. Aber ich möchte nicht jemand in diesem Team haben, der diese Sachen sagt. Und es ist mir egal und ich bereinige das im Nachgang. Aber das passiert nicht.
Das ist auf jeden Fall eine Sache, die sich aber viele nicht trauen. Bin ich total bei euch und das ist der kleinste Schritt. Und auch hier, es muss nicht HR alleine machen. Das macht man mit dem Teamleiter zusammen, mit der Teamleiterin. Man spannt die ein. Oft haben die natürlich auch irgendwie Angst und sagen, aber kann ich das jetzt? Und das war ja vielleicht dann noch im Privaten oder ich war ja nicht dabei, als das gesagt wurde. Das ist egal. Also ihr habt ja da schon Erfahrung mit gemacht. Ich hatte das bisher Gott sei Dank noch nicht. Mir wurde es sozusagen erspart. Aber ich habe auch schon von anderen Fällen gehört und da war die Rückmeldung, die Leute waren so klein mit Hut. Ihnen war es peinlich in den meisten Fällen. Einige haben am Anfang vielleicht noch auf dicke Hose gemacht, aber haben dann gemerkt, das ist jetzt wirklich hier ernst. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
Eva, vielleicht hattest du diese Fälle noch nicht, weil du immer schon sehr proaktiv im Unternehmen Sticker hattest wie keine Nazis oder Nazis raus und die T-Shirts. Wir sprechen noch mal ganz viel, wenn wir über das Sprachinterview sprechen darüber, aber auch dafür helfen A, die Values, weil es dann nicht ist, meine Perspektive ist, wir wollen das nicht, sondern wir als Unternehmen machen das. Und das, was Eva eben angedeutet hat, macht euch diese Gedanken vorab. Also nicht, ich habe jetzt meinen rassistischen Vorfall, wir sind alle total aufgeregt, was machen wir jetzt? Sondern überlegt euch jetzt proaktiv, was sind die Schritte, wie reagieren wir und lasst, das wäre meine Empfehlung, das von euren Führungskräften abzeichnen und zwar ohne, dass es eine Person betrifft. Also nicht, dass wir das Thema haben, hey, XY hat das gesagt und eigentlich will ich den aber nicht vorher, bla bla bla, dann kommen immer tausend Gründe, sondern ihr dekliniert das in der Theorie durch und ihr sagt, wenn jemand rassistisch sich äußert, dann bedeutet das, dass wir Legal ins Boot holen, dass die Geschäftsführung reingeht, wir haben eine Null-Toleranz-Strategie. Und ihr committet euch alle da drauf. Und dann muss ich das auch nicht mehr auf dem Individualfall diskutieren und als HR diesen Heat kriegen. Entschuldigung, ich werde auch ganz aufgeregt.
Ja, es ist auch ein emotionales Thema. Ja, man kann es nicht anders sagen.
Aber das wäre mein HR-Ungeschminkt-Tipp. Ich meine, wir sagen es ja oft, ne? Macht HR nicht, wenn es schiefgegangen ist, sondern überlegt euch vorher die Prozesse. Das sind in den positiven Fällen ja genauso. Aber überlegt euch das vorher. Was haltet ihr von den ganzen Themen Employee Resource Groups, Diversity Management Training?
Wichtig, dass es das gibt. Aber ich finde, wenn man in Diskussionen oder in konkreten Fällen nicht super konsequent ist und auch Konsequenzen zieht, dann kann man sich Diversity Management, so fies es jetzt klingt, einfach nehmen und in die Haare schmieren. So, ich kann mich nicht am Diversity Day hinstellen und sagen, wow, mir ist irgendwie total wichtig, dass hier irgendwie alle sich wohlfühlen und wir nicht rassistisch sind. Und dann kommt der erste rassistische Fall und dann sagt man, ja, hat die Person ja nicht so gemeint. Der hat ja nicht, was höre ich letztens von einer Bekannten, auch HR-Lerin, irgendwie muss jemanden kündigen, weil die Person im Lager mit Edding Hakenkreuz in den Spind gemalt hat. Mensch, klasse Idee, Achtung Ironie. Aber wenn ich an so Momenten dann nicht eingreife, finde ich, kann man sich auch Diversity-Gruppen klemmen, dann ist das so wie Greenwashing von, weiß nicht, einem Ölunternehmen.
Bin ich voll bei dir. Ich habe noch mal eine andere Perspektive, weil die habe ich letztens auch gelernt. Das fand ich mega interessant. Wir haben ja mittlerweile mehrere Selbstständige auch bei uns, die eben diese Trainings anbieten. Und das ist sehr interessant, was dann manchmal eben bei diesen Mandatory Trainings passiert. Gerade wenn die Rezipienten, sage ich mal, nicht so wissen, warum sie jetzt eigentlich hier sitzen und was das Ganze soll. Dann kommt sehr schnell Widerstand, sehr schnell fallen dann auch Plattitüden und dann ist es natürlich auch, ich sag mal, für eine HR-Abteilung entlastend, Expertinnen da zu haben, die darauf auch Antworten haben und damit professionell umgehen und, sag ich mal, auch vielleicht ein bisschen einen anderen Ton anschlagen können in der Vermittlung, weil sie sind halt da für das Training und das ist ihr Bereich und ihr Steckenpferd. Und dann verlassen sie das Unternehmen auch wieder. Da ist halt die Frage, was ist die Nachhaltigkeit? Ja, aber irgendwo beruhigt es mich dann auch, dass solche Leute auch mal ein bisschen angepikst werden. Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, nur alle durchzupumpen durch so ein Training, um dann einen Stempel zu haben. Nee, aber manchmal passieren dann doch auch noch Sachen, von denen man gar nicht dachte, dass sie passieren. Und das finde ich sehr interessant, ja.
Ja, ich gebe dir natürlich recht, Annika. Es bringt überhaupt nichts, wenn ich meine Values hinschreibe und das Diversity Training mache und dann nicht handle. Ich glaube trotzdem, dass es dazugehört. Also ich glaube, wir sollten trotzdem als Unternehmen in regelmäßigen Abständen, in Breakfast Lectures oder All Hands, das Thema aufgreifen.
Total.
Und uns positionieren, und zwar je weiter oben, desto besser. Das ist so ein bisschen ja auch wie mit dem Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und so. Es bringt halt nichts, wenn immer die HR-Anju da sitzt und motzt. Genauso finde ich es auch nicht gut, wenn immer die betroffenen Leute für Diversity werben müssen, was übrigens auch mein Problem mit diesen Employee Resource Groups ist. Ich weiß, dass du das nicht sagen wolltest.
Nee, genau. Was ich dazu noch ganz kurz einmal sagen wollte, ist, ich meine mit dieser Sache, man kann sich dann Diversität in die Haare schmieren, auch nicht, dass ich der Meinung bin, man sollte es nicht für Awareness im Unternehmen nutzen, sondern ich finde, dass es da ist, ist ganz wichtig. Aber ich finde, man muss zu seinen Grundwerten stehen und es dann auch durchziehen, no matter what.
Ich glaube, wir wissen alle, wie du es gemeint hast.
Ja. Sehr gut.
Das ist, möchte ich sagen, dieses sehr sichtbare Thema, was wir machen können. Ich glaube daran, dass wir als HR auch ganz oft die Möglichkeit haben, unsere Prozesse diskriminierungsfrei zu gestalten. Nicht den Fall, den wir eben besprochen haben, wie gehen wir damit um, wenn, sondern dass wir eben proaktiv gucken, wie sind unsere Recruiting-Strategien? Also, wen stelle ich da ein? Dann fand ich ganz toll, das hatte ich in einem Interview von euch gelesen, ich muss es zugeben, ich habe es geklaut, dieses klassische Thema, ja, wir brauchen jemand, der perfektes Deutsch kann, wegen der Kunden. Die Kunden mögen das nicht. Ja, vielleicht suchst du dir dann neue Kunden. Wo ich wirklich dachte, ja, natürlich 100%. Das ist genauso wie, wir müssen die schöne Frau einstellen, das mögen die Händler lieber. Ja, vielleicht andere Händler holen. Aber ich glaube, was wir ganz viel als HR machen müssen, ist gucken, haben wir schon Diskriminierung in den Prozessen? Ob das jetzt ist im Recruiting, in den Beförderungen, wie divers ist denn zum Beispiel mein Führungsteam? Das hilft ja auch schon unendlich viel, wenn ich Leute habe, die da eine starke Meinung haben im Führungsteam. Und deswegen mag ich die T-Shirts so gerne, Eva. Zeigen, ich bin da, du kannst mit mir reden, ich stehe da auf deiner Seite. Du musst nicht Angst haben, dass ich dir noch erzähle, ja, das war ja gar nicht so gemeint. Und man wird ja wohl noch mal sagen dürfen. Und ich wollte doch nur wissen, wo du herkommst.
Ja, also ich kann das nur unterstützen. Und das ist auch so ein bisschen die Rückmeldung der Firmen, die das gemacht haben an uns, dass da eben Diskussionsräume aufgemacht werden. Wie gesagt, dieses Shirt, es mag vielleicht außen nach außen hin manchmal wie so ein Gadget wirken. Aber ich kann gar nicht sagen, wie oft ich am Anfang, als ich das getragen habe, vor ein paar Jahren darauf angesprochen wurde, was sagt denn dein Unternehmen dazu? Was sagen denn deine KollegInnen? Und ich sehe, was sollen sie denn sagen, dass sie das Statement nicht gut finden? Also was kann man denn an Rassismus gut finden? Sag's mir mal kurz. Ja, weil da Hass steht. Love, HR, Hate, Racism. Und dann habe ich gesagt, naja, Liebe und Hass, das ist ja jetzt erstmal das Wortpärchen. Plus, was soll ich denn da draufschreiben?
Dislike.
Dislike Racism. Racism is not so good. Ja, also so ein Quatsch. Aber mit solchen Sachen mussten wir uns am Anfang ganz viel auseinandersetzen. Und das wurde auch sehr viel kritisiert, witzigerweise. Also auf diese Diskussion lasse ich mich auch nicht mehr ein. Ich sage dann immer so, hä, wieso? Was sollen die denn sagen?
Bevor wir diesen Teil der Folge abschließen, habe ich noch eine Sache, die ich glaube ein bisschen wehtut, wenn man sie sich wirklich anguckt. Und zwar habe ich lange überlegt, was kann man denn im Unternehmen machen? Und oft hast du in deinem Unternehmen ja schon Sachen, die jetzt nicht super integrativ sind. Also klassisches Beispiel ist die Weihnachtsfeier. oder dass es immer Alkohol gibt oder dass gar keine Rücksicht auf Ramadan genommen wird. Also das sind ja auch alles Sachen, wo ich als Unternehmenskultur jetzt nicht per se rassistisch bin, aber eben auch nicht inklusiv. Also dass man dieses ganze Thema Gebetsraum, dass man da einfach Rücksicht nimmt und anerkennt, dass du vielleicht nicht rumschreiben musst, hey, ich wünsche euch schöne Weihnachten, sondern Happy Festival Season. Und das habe ich manchmal das Gefühl, das ist dann der Bereich, wo du dann schon mit viel Widerstand arbeiten musst, weil wir haben ja schon immer Weihnachten gefeiert mit Fleisch und Alkohol.
Naja, und ich glaube, ihr beiden kommt ja auch aus Umfeldern, die sehr international sind, ne? Ich kann ja jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie es bei uns bei ComSpace ist. Ich meine, wir sind schon auch überwiegend weiß und das ist Bielefeld. Lange Zeit haben wir nur vor Ort gearbeitet. Das heißt, Remote ist jetzt auch noch gar nicht so lange bei uns überhaupt möglich. Das verkleinert schon mal das Einzugsfeld. Unternehmenssprache ist Deutsch, auch bisher immer noch. So. Und es ist wichtig, sich dennoch dieser Kritik zu stellen. Und das ist bei dieser Sache auch immer wichtig. Man wird nie der perfekte Mensch sein, nie die perfekte HR-lerin, schon gar nicht als weiße Person. Ich habe auch so viele blinde Flecke. Und das, was du jetzt angesprochen hast, da habe ich mich jetzt natürlich auch ertappt gefühlt, Anjuli. Ich hoffe aber, dass alle bei uns diese Traute hätten, das anzusprechen. Wir haben auch schon hier und da mal zu anderen Sachen Kritik bekommen. Und das finde ich eben ganz wichtig. Und da sind wir ja fast wieder beim Anfang. Räume aufzumachen, wo Rückmeldung, Diskussion überhaupt möglich wird, sich als weiße Person nicht angegriffen zu fühlen, sondern einfach zu sagen, okay, warte mal, da ist was, da bin ich offensichtlich blind für, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Sollte ich jetzt aber mal, wenn es mich hier anspringt und mich jemand drauf hinweist. Und diese Mentalität, die würde schon so viel verändern. Und es gibt immer mehr. Und ich meine, ihr beiden seid ja jetzt auch ein super Beispiel dafür. Ich glaube, wir könnten diese Folge noch 3 Stunden machen. So viele Beispiele habt ihr sicherlich von euch, aber auch aus eurem Netzwerk. Und das ist doch schön. Das hält mich da am Laufen, weil das ist ja auch eine ehrenamtliche Arbeit. Die ist manchmal wirklich extrem frustrierend. Und man muss sich auch oft motivieren. Ja, aber ich weiß dann eben auch, wofür ich es mache und die Rückmeldung der Personen zeigt es ja dann auch, dass wir hier etwas machen, was gebraucht wird.
Eva hat es eben schon gesagt, wir könnten noch Stunden darüber reden, aber deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute zum ersten Mal eine Cross-Promo machen. Und zwar möchte ich an dieser Stelle auf den bald erscheinenden Podcast von Love HR Hate Racism hinweisen. Eva, möchtest du ihn promoten?
Ja, ich mache es sehr gerne, weil ich wurde extra gefragt, kannst du das noch machen? Das ist ja super süß, dass du jetzt die Intro machst. Genau, er heißt Love HR Hate Racism, Printen, Chai und Praxistipps. Was kann man mehr wollen? Also genau da geht's dann nochmal in der Tiefe jeweils darum. Das machen Yvonne Kaltüfer und Andy Shea Ibrahim Nejad. Und sie haben schon fleißig vorproduziert. Ich bin selber ganz gespannt und ganz aufgeregt für uns und für die beiden. Das wird eine tolle Sache. Vielen Dank, dass wir das hier nochmal promoten dürfen.
Na, dafür geben wir gerne unsere Reichweite für so ein tolles Thema. Damit, liebe Eva, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine fantastische Initiative vorgestellt hast. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich finde das so beeindruckend, dass ihr das seit 7 Jahren macht, dass ihr das so lange schon macht, als für mich das Thema noch so weit weg von meiner Realität war. Also vielen, vielen Dank, dass ihr euch da auch unermüdlich reinstürzt. Wenn jetzt Leute T-Shirts haben wollen oder Praxistipps, wo gehen sie am besten hin? Was machen sie?
Genau, gehen Sie am besten auf hrrespect.de. Also Respect quasi an das H dran gedockt. Aber ihr könnt es wahrscheinlich auch nochmal irgendwo reinschreiben.
Wir verlinken es nochmal. Und wie schon versprochen, es wird eine lange Folge, aber wir haben ja dann auch Weihnachtspause. Also ihr könnt es in verschiedenen Teilen hören. Jetzt gebe ich rüber in das vorab vorgezeichnete Gespräch mit der Vitalia Seidel, die uns erzählt, wie gewaltfreie Sprache hilft, Rassismus vorzubeugen. Liebe Eva, frohe Weihnachten und obwohl da, ne, gerade selber gemerkt, ne, eben noch so erzählt.
Sagen, ja.
Seht ihr, das passiert einfach ständig. Liebe Eva, eine ganz tolle Zeit zwischen den Jahren und einen guten Rutsch.
Vielen Dank.
Vielen Dank, das wünsche ich euch auch und ich freue mich auf die Folge. Ich will jetzt auch weiterhören, ich bin gespannt.
Deswegen freue ich mich jetzt auch sehr auf das Interview mit der Vitalia. Und zwar geht es da um das Thema gewaltfreie und inklusive Sprache.
Herzlich willkommen, Vitalia. Schön, dass du bereit bist, kurz mit uns zu sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Vitalia, du bist aktuell Pressesprecherin der Agentur für Arbeit und Dozentin für interkulturelle Kommunikation und Kompetenz an der Hochschule für Polizei und Verwaltung. Und außerdem bietest du Workshops für Unternehmen zur inklusiven Sprache an. Zusammengefasst könnte man also sagen, du redest ganz viel und befasst dich ganz viel mit Sprache und Kommunikation.
Das ist richtig.
Und obwohl ich total neugierig wäre über alle die Geschichten zum Thema Agentur für Arbeit und Pressestelle, sprechen wir aber heute darüber, warum es wichtig ist, dass wir über Unternehmenssprache reden und inklusive Sprache. Liebe Vitalia, ganz toll, dass du da bist und dein Expertenwissen für unsere Folge oder für unsere Guideline HR gegen Rassismus teilst. Vielleicht schon mal die erste Frage. Warum muss in einer Folge, in der es darum geht, wie sich Unternehmen bzw. was HR gegen Rassismus tun kann, warum müssen wir da über Sprache sprechen?
Weil alles mit Sprache anfängt. Also schon Wilhelm von Humboldt hat den Satz geprägt, die Sprache ist das bildende Organ der Gedanken. Und im Grunde ist Sprache der Beginn von allem. Sprache schafft Wirklichkeit, sage ich immer. Und das merken wir an zwei Dingen. Und zwar, indem wir Dinge aussprechen, das kennst du bestimmt auch, werden sie ein Stück weit realer für uns. Und je öfter wir Dinge hören von anderen, desto realer werden sie auch für uns. Also desto mehr kreieren wir dadurch uns unsere Realität oder desto mehr wird es bestimmt, was wir als normal empfinden, was wir als real empfinden. Sprache hat eine unheimliche Macht, die Realität eben mitzugestalten.
Hast du mal ein ganz konkretes Beispiel?
Also ich glaube, wir können ganz aktuellen Anlass nehmen, wenn wir uns jetzt anschauen, die steigende Gewalt gegen PolitikerInnen. Es gibt eben auch sprachwissenschaftliche Stimmen, die sagen, dass die Gewaltbereitschaft damit gestiegen ist, dass die Gewalt in der Sprache gestiegen ist. Die Härte des Diskurses, wie er geführt wird, die Art der politischen Diskussion, mit welcher Schärfe, mit welcher Polarisierung sie auch geführt wird, führt dazu, dass die Gewaltbereitschaft steigt, beziehungsweise die Hemmschwelle, Gewalt anzuwenden, eben sinkt. Also da sehen wir ganz real, wie es erst in der Sprache zu einer Verrohung kommt, zu einer zunehmenden Gewalt in der Sprache, zu einer zunehmenden Radikalisierung in der Sprache. Und das hat die Folge, dass eben auch in der Realität, in der Wirklichkeit die Gewaltbereitschaft steigt. Das wäre für mich so ein ganz, ganz konkreter oder aktueller Zusammenhang.
Ist ein total gutes Beispiel, ist vielleicht für mich sogar schon zu groß, weil ich würde jetzt sagen, ja mein Gott, nur weil ich sage, mit dir möchte ich nicht marschieren oder die Truppen in der Logistik, heißt es noch lange nicht, dass wir Kriege fördern.
Wenn ich das richtig verstanden habe, spielst du auf Kriegsmetaphern in der Sprache an. Ja, da gibt es auch ganz spannende Studien drüber, die sagen, dass wenn wir in der Business-Sprache häufig kämpferische Ausdrücke nehmen oder sage ich mal sowas wie, ich habe einen Angriff auf dich vor oder wir kämpfen an vorderster Front. Also es gibt ja ganz viele Metaphern in der Richtung. Das bringt uns in eine gewisse Stimmung. Also die Worte, das ist auch relativ gut erforscht, die Worte, die ich nutze, beeinflussen auch meine Haltung. Ich kann mich selber durch meine Sprache in eine bestimmte Haltung bringen, in eine bestimmte Stimmung bringen. Und wenn ich häufig aggressive Begriffe nehme und kriegerische, kämpferische Begriffe, dann kriegt mein System mit, aha, ich bin im Kriegsmodus. Auf der anderen Seite, wenn ich viel bewusstere Sprache verwende, respektvolle Sprache, Sprache auf Augenhöhe, führt das automatisch auch zu einem ausgeglichenen Miteinander. Unser Gehirn und unser ganzes System, das ist relativ faszinierend, wie das funktioniert.
Das heißt, im ersten Schritt, um das einmal kurz zusammenzufassen, Sprache formt Realität. Haben wir bei Orwell ja schon gelernt, wenn mir das Wort Freiheit als Begriff fehlt, kann ich nicht dafür kämpfen, frei zu sein. Und die gesamte Kriegslingo, die ja gerne gerade in der Startup-Welt übernommen wird, also wir mit den Truppen an vorderster Front, ich musste sehr lächeln bei, ich habe einen Anschlag auf dich vor, sehr oft benutzt, das stimmt natürlich.
Genau, da fällt mir gerade, sorry, dass ich dich unterbreche, aber da fällt mir jetzt gerade noch ein anderer Zusammenhang ein, weil wir ja auch gleich über inklusive Sprache sprechen oder wertschätzende Sprache. kämpferische, kriegerische Sprache hat immer ein Narrativ, und zwar wir gegen die anderen. Also wir, weil du das gerade sagtest, wir kämpfen als Startup, wir gegen die Großen, gegen die da oben oder was auch immer, gegen die Mächtigeren. Und das ist der Beginn von Othering. Also das, genau das ist der Mechanismus der Differenzierung, der zum Beispiel auch sagt, okay, nicht miteinander, sondern gegeneinander. Und wenn ich sage, ich möchte ein diverseres Umfeld fördern, also ein respektvolles Miteinander, in dem jeder gesehen wird, wir wollen auf Augenhöhe sein, dann ist das genau das Gegenteil davon. Also dann sollte ich genau auch diese Metaphern oder diese Sprache verwenden, denn das führt eher zur Abgrenzung und zum Othering und ist im Grunde der Beginn auch von, ja, wir sind alle anders, wir gegen die anderen, das sind die Fremden, wir sind die Vertrauten. Wenn ich sage, ich möchte Diversity fördern und Vielfalt fördern, genau das, was ich dann nicht tun sollte.
Und ist ja auch klassischerweise das, was im Populismus gemacht wird. Wir gegen die anderen. Und das wollen wir nicht.
Richtig.
Das heißt, wir sind jetzt schon ganz automatisch ins Unternehmen reingegangen und in Unternehmenssprache. Bei mir war es damals so im Unternehmen, wir haben oft diese ganze Truppenterminologie genommen und haben aber alle nach dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine entschieden, dass wir damit aufhören. Zum einen war das ein Moment, wo ich dachte, oh, schön, dass der moralische Kompass funktioniert. Und es war aber gleichzeitig auch der Moment, wo ich gesagt habe, ach so, jetzt finde ich Krieg nicht gut. Für mich dieses ganz klare Learning, ich versuche das aus meiner Sprache zu streichen. Ich versuche sehr aktiv eben nicht gewaltverherrlichende Sachen reinzunehmen, was ja ist, ich habe einen Anschlag auf dich vor. Wenn es jetzt nicht nur Kriegsmetaphern sind, sondern wirklich Sachen, bei der ich sage, das ist rassistisch, das ist sexistisch, das ist menschenverachtend, das ist abwertend. Wie reagiere ich denn da drauf im Unternehmen? Oder vielleicht insgesamt?
Also erstmal zu dem, was du gesagt hast, dass sich dein Sprachbewusstsein verändert hat und dass du diese Begrifflichkeiten aus deinem Sprachwortschatz so versuchst, bewusst rauszulassen, das ist ganz normal, weil Sprache wandelt sich, Sprache, wir werden immer bewusster mit der Sprache, uns sind heute Dinge bewusster, als sie es früher mal waren. Das ist ganz, ganz normal. Also deswegen müssen wir uns auch nicht schlecht fühlen, weil wir früher mal anders gesprochen haben oder andere Terminologien verwendet haben. Das ist einfach ganz normal. It's progress. Und ja, wenn ich mit solchen Äußerungen konfrontiert bin, dann ist das Allerwichtigste und auch gleichzeitig das Schwierigste, ist erstmal Ruhe zu bewahren und vor allen Dingen die eigenen Emotionen im Griff zu haben. Das war für mich auch wirklich nicht einfach, weil ich auch dann ganz schnell gegenhalten wollte, ganz schnell auch emotional geworden bin. Und das bringt einfach gar nichts. Also man weiß schon ganz, ganz lange, dass Gegenrede oder das emotionale Reagieren oder das kannst du so aber nicht sagen, du bist Rassist, also dass diese ganzen Sachen niemals im Gegenüber zu einer Einsicht führen und nichts bewirken. Das heißt, was ich aber machen kann, also wie mache ich das, dass ich sage, ich habe meine eigenen Emotionen im Griff und ich versuche Ruhe zu bewahren. Da ist das Wichtigste, bei sich selbst zu bleiben. Ja, also bei sich selbst zu bleiben und auch da wieder, da hilft uns Sprache. Wenn ich bestimmte Sprache verwende, macht das was mit mir, beeinflusst das meine Haltung. Ich kann zum Beispiel sehr gut mit Ich-Botschaften arbeiten. Das wäre meine erste Empfehlung, anstatt zu sagen, du bist Rassist, zu sagen, ich finde, das ist eine rassistische Aussage oder ich finde das nicht lustig, ich mag diesen Witz nicht, mich stört das, mich verletzt das. Also immer von mir auszugehen und meine Emotionen zu schildern, anstatt den anderen irgendwie anzugreifen. Da ist auch noch eine zweite Methodik mit drin, dass ich die Aussage von der Person trenne. Also dass ich nicht sage, du bist rassistisch oder du bist sexistisch, sondern diese Aussage, so wie du sie beschrieben hast, ist aus den und den Gründen sexistisch. Oder das, was jetzt gerade gesagt wurde, das möchte ich nochmal aufgreifen. Aus meiner Sicht ist das nicht in Ordnung, weil, ne? Also da trenne ich ganz bewusst die Aussage von dem Menschen. Das wären so zwei Dinge, die ich auf jeden Fall da ad hoc mitgeben könnte.
Wie findest du denn den Tipp, den hatte ich neulich gelesen, wenn jemand rassistische Witze macht, dass man sagt, erklär den doch mal bitte?
Das ist eine gute Sache, zum einen mit so Witzen, aber auch wenn es zum Beispiel um Killerphrasen geht. Also wenn jemand sowas sagt wie, weiß ich nicht, die alle Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg oder so. Das ist ja so eine Killerphrase. Da ist es sehr, sehr gut nachzufragen. Nachzufragen, zu sagen, wie meinst du das genau? Woran machst du das fest? Wie genau darf ich das verstehen? Wo nimmst du das her? Oder genau das Beispiel, wie du es auch gebracht hast. Vielleicht rudert derjenige dann noch zurück und sagt, ja, nee, war jetzt gar nicht so gemeint und es kann auch passieren. Aber zumindest gibt es mir die Zeit, auch nochmal über meine Reaktion nachzudenken, indem ich einfach erstmal reinfrage.
Das heißt, im ersten Schritt trenne ich das von meinen Emotionen, was natürlich schwierig ist, wenn mir jemand sagt, Frauen gehören in die Küche, fühle ich mich natürlich persönlich angegriffen.
Und das darfst du auch sagen. Du darfst auch sagen, ich fühle mich mit der Aussage persönlich angegriffen. So, da, weil da bleibst du ja bei dir. Du sagst ja nicht, du bist ein Sexist, das geht gar nicht, was du sagst und du gehst gar nicht als Person. Hm?
Wenn ich das jetzt im Unternehmenskontext höre, was ja meistens ein bisschen formeller ist und auch hierarchischer, muss ich als Mitarbeitender reagieren? Soll ich das melden? Soll ich vielleicht nur reagieren, wenn es mich betrifft? Also wenn jetzt jemand was Sexistisches sagt und ich aber ein Mann bin, dann mische ich mich nicht ein. Was ist da deine Empfehlung und wie macht man das denn in so einer Konstellation? Vielleicht sogar mit der Herausforderung ist es nicht mein Mitarbeitender, sondern ist vielleicht mein Chef.
Diese ganzen Abhängigkeiten, Machtstrukturen, Hierarchien macht es natürlich schwieriger. Also wie verhalte ich mich richtig? Ich habe vielleicht Konsequenzen zu befürchten. Ich möchte mich, es geht immer um Beziehungen. Ich möchte diese Beziehung nicht mit der Person gefährden. Spreche ich das vor allen anderen an oder nehme ich die Person, dazu würde ich auch immer raten, nehme ich die Person vielleicht in einem guten Moment zur Seite und sage dann, du vorhin die Aussage, wie sie im Raum gefallen ist, ich möchte dir das einfach mal spiegeln, wie das auf mich gewirkt hat. Ich habe dann noch eine Methodik, die ich da anbringen würde, wie ich es vielleicht noch ein Stück weit professioneller machen kann. Das kann man sich ganz gut merken, das ist die WWW-Methode, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Und das heißt, ich sage, ich habe Folgendes gehört, es war vorhin folgende Aussage, hier wieder wichtig, ich trenne, ich rede nur über diese Aussage, ich wiederhole sie möglichst sachlich, hier kommt keine Wertung rein, Folgendes wurde gesagt, dann die Wirkung. Das macht mit mir das. Oder hier kann ich auch zum Beispiel zu Unternehmenswerten Bezug herstellen. Ich kann sagen, das irritiert mich oder ich finde, das widerspricht unseren Werten. Jedes Unternehmen hat ja in der heutigen Zeit Werte, Leitlinien, die auf ein respektvolles Miteinander aus sind. Das ist nicht das Miteinander, wofür wir hier stehen. Das entspricht nicht unseren Leitsätzen. Das ist die Wirkung. Oder das irritiert mich, das verletzt mich, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und dann der Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass wir solche Aussagen stärker reflektieren oder dass wir diese Aussagen nicht mehr in der Form machen oder dass wir uns hier auf ein anderes Vorgehen einigen. Dann habe ich nochmal so eine schöne Struktur und ich haue es nicht einfach raus. Und was auch noch ein Tipp wäre, vielleicht nochmal an der Stelle, weil ich ja gerade gesagt habe, alleine ansprechen, möglich, vielleicht nicht vor der Runde. Was ich aber schon machen würde, wenn ich es in der Runde anspreche, ich würde versuchen, andere mit einzubeziehen, also die anderen schon mit reinzuholen. Also so, wie seht ihr das denn? Oder ich habe jetzt folgenden Eindruck, wie seht ihr das hier im Raum? Und meistens springen dann Menschen mir auch zur Seite und sagen, oh, ging mir auch schon durch den Kopf.
Ich fand total spannend gerade, dass das ja genau die Regeln sind, die wir auch fürs Feedback nehmen.
Ja, das ist eine Feedback-Regel, richtig, genau.
Wunderschön, was ich auf jeden Fall empfehlen würde aus meiner Perspektive. Ich würde immer die Signalwirkung für andere vor den Schutz der aussagenden Person stellen. Weil klar, bei Feedback sagt man, ich muss jetzt nicht vor allen Leuten sagen, dass die Präsentation optimierungsbedürftig war. Aber gerade bei rassistischen, sexistischen Bemerkungen habe ich die Erfahrung gemacht und gelesen, es ist wichtig, dass man da öffentlich Gleichstellung bezieht, dass man eben gleich sagt, bis hierhin und nicht weiter. Ich verstehe total, wenn man das nicht als Praktikant beim Geschäftsführer macht. Aber damit kommen wir jetzt schon ganz super in den ganz konkreten HR-Ungeschminkt-Teil. Du hast es eben schon fast instinktiv, möchte ich sagen, gesagt. Habt Werte, die gegen Rassismus, Sexismus und alle Ismuses wirken. Habt etwas in euren Unternehmenswerten verankert, das sich um Respekt, Gleichberechtigung, Augenhöhe dreht, weil das ist für jeden im Unternehmen die erste und einfachste Möglichkeit zu sagen, das machen wir hier nicht. Dann musst du es auch nicht auf dich beziehen, dann musst du gar nicht anfangen mit der Diskussion. Ich fühle mich dadurch verletzt, weil im schlimmsten Fall redet ihr dann darüber, dass deine Gefühle nicht valide sind, dass du zu empfindlich bist.
Dass du nicht hier reinpasst, so. Ne? Hm.
Genau, man war doch nur ein Witz, aber in der Sekunde, in der Unternehmenswerte gelebt werden und nicht nur ein Papier sind, ist es ganz, also nicht ganz einfach, aber ist das schon mal die erste Line? Wenn jemand so etwas sagt, dann sagt ihr, das passt nicht mit unseren Unternehmenswerten und daraus müssen Konsequenzen folgen. Wieder ein Grund für gute Unternehmenswerte.
Dann hast du es auch wieder von der Person getrennt. Es ist dadurch auch sachlich gut argumentiert und du hast auch diese Handhabe, weil du dich eben auf etwas so Essentielles wie die Unternehmenswerte beziehst.
Was sind denn die Tipps und Tricks aus deiner Perspektive, die ich als Unternehmensführung oder als HR-Abteilung gleich umsetzen kann, um durch Sprache erstmal schon den ersten Schritt gegen Rassismus zu machen, erstmal das erste Zeichen schon zu setzen, wir wollen das hier nicht?
Also ganz wichtig war das, was du gerade auch schon gesagt hast, mit es wirklich in die Grundwerte oder in die Mission, in die Vision des Unternehmens verankern. Ansonsten ja ganz konkret immer die Menschen in den Vordergrund zu stellen. Damit meine ich in Abgrenzung zu den Merkmalen, die wir als Menschen haben. Also zum Beispiel, dass wir beide Frauen sind oder dass vielleicht jemand einen Rollstuhl nutzt oder jemand People of Color ist. Also ich würde das nicht betonen, weil das immer auch die Gefahr mit sich bringt, Stereotype zu
machen. Genau, Entschuldigung, wenn ich da so reinspringe, aber ich habe das lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Weil ich ja jemand bin, der sehr weiß, Frau, in Westdeutschland sogar geboren. Und diese Reduzierung auf diese eine Eigenschaft ist so diskriminierend. Wenn alles, was jemand macht, einfach nur gesehen wird als, weil sie eine Frau ist, weil er oder sie eine Person of Color ist, das ist so wichtig. Auch immer dieses, dass einzelne Personen zur Galionsfigur oder Spokesperson dieser Gruppe gemacht werden, ohne dass die das wollten, sondern einfach dieses krasse, weil du eine Frau bist, stehst du jetzt für alle Frauen mit dem, was du tust und wirst auch verurteilt für alle Frauen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
Ganz genau, das ist das. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel als HR oder in der Schnittstelle auch zur internen Kommunikation eine Story mache über jemanden, schönes Storytelling, eine Mitarbeitergeschichte, eine Mitarbeiterin-Geschichte und dieses Merkmal, dass sie People of Color ist, spielt jetzt nicht unbedingt eine Rolle, sondern es geht einfach darum, was treibt sie vielleicht an in ihrer Arbeit, was macht sie besonders gut, was sind ihre Visionen, dann sollte ich das auch nicht unbedingt erwähnen. Und auch gerade, wenn wir Menschen fragen wollen. Also ich kenne das zum Beispiel von mir. Ja, Vitalia, der Vorname. Wo kommt der denn eigentlich her? Und dann sage ich ganz oft, der kommt aus dem Lateinischen, von Vita, das Leben. Und dann merkst du einen Frust im Gesicht der anderen Person, weil das ist gar nicht das, worauf sie hinaus wollte. Und dann fragt sie weiter, ja, aber der Name ist doch auch so im Osteuropäischen weit verbreitet, oder nicht? Ich so, ja, denke ich schon, kann sein. Ich mache das dann extra, weil ich das einfach schon so oft gehört habe.
Wo kommst du denn wirklich her?
Genau. Und ich finde, interessiert euch erstmal für den Menschen. Und die Person wird es euch früher oder später schon erzählen. So. Und ich finde es da aber wichtig, weil wenn das zu früh kommt, dann hast du sofort das Gefühl, du wirst auf dieses Merkmal reduziert. Und da fängt das eigentlich alles schon an. Also ich finde das unheimlich wichtig, um Stereotype zu vermeiden, wirklich den Menschen im Vordergrund zu sehen. Und der dritte Tipp, lasst Fehler zu. Es passieren Fehler. Ich werde auch sagen, der sitzt im Rollstuhl anstatt der nutzt einen Rollstuhl. Ich werde auch vielleicht mal jemanden dann doch nach seiner Herkunft fragen oder auf einmal, ja, mehr erwische ich mich dabei, wie ich Stereotype habe. Das ist völlig in Ordnung. Also ich kann das auch sagen. Ich kann sagen, du, pass auf, ich bin jetzt gerade super unsicher. Ich bin nicht sicher, wie ich dich ansprechen soll. Ich bin gerade nicht sicher, ob du überhaupt über das Thema sprechen sollst, weil ich finde, in Zeiten von Political Correctness und je mehr wir über diversitätssensible Sprache sprechen, wertschätzende Sprache, Canceling Culture, irgendwie haben wir oft das Gefühl, wir haben Angst, was Falsches zu sagen, in irgendein Fettnäpfchen zu treten. Und aus dieser Angst, was Falsches zu sagen, treten wir gar nicht mehr in den Austausch. Also ich spreche die Kollegin am besten gar nicht mehr an, weil ich habe Angst, irgendwie was zu sagen, womit ich hier auf den Schlips trete. Und da rate ich einfach zu mehr Gelassenheit und mehr Fehlertoleranz und das aber auch einfach anzusprechen. Also entweder zu sagen, du, war das überhaupt in Ordnung, wie ich das gerade gesagt habe? Oder wie hättest du es denn gerne? Niemand wird sagen, oh, also das geht ja jetzt gar nicht, also die ist ja total, ne? Sondern im Gegenteil, die werden sich freuen über diese Reflexion, diese Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und auch diese Wertschätzung, die ich den Menschen da entgegenbringe. Ich erlebe das sehr, sehr selten, weil wir meinen, wir müssen es perfekt machen. Und dann ärgern wir uns, wenn wir Fehler machen und aus dieser Konsequenz reden wir dann gar nicht mehr oder gehen gar nicht mehr in den Dialog.
Und damit schließt sich ja wunderschön der Kreis auch wieder zu dem, wie gehe ich damit um, wenn ich was Falsches höre? Trennt es von der Person. Niemandem ist geholfen, wenn jemand aus Versehen sagt, ich habe einen Anschlag auf dich vor und ihr fangt an, den als Kriegstreiber zu bezeichnen. Das ist nicht das, was wir wollen, sondern es ist unheimlich kompliziert. Es ist eine neue Welt. Es ist ja auch ein Thema, mit dem wir erst ganz neu lernen umzugehen. Und wir sind ja alle anders sozialisiert worden. Und ganz ehrlich, aus Personalleitungssicht, das sind auch alles Werte und Verhaltensweisen, die bringen dir insgesamt was. Die bringen dir nicht nur was gegen Rassismus. Das heißt aber, wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, ein erster Schritt ist, überlegt euch, welche Sprache ihr in der Unternehmenskommunikation nutzt. Versucht nicht kriegsverherrlichende, menschenverachtende Sprache zu benutzen, auch wenn natürlich jedem klar ist, dass ihr nicht wirklich ein Attentat auf die Kollegin oder den Kollegen vorhabt. Habt Unternehmenswerte, die sich klar für Menschlichkeit und Inklusion aussprechen. Dann, ich liebe es so sehr, ich habe es vorher noch nie in diesem Zusammenhang gehört, aber People First, nicht nur im Sinne von People First als Team, sondern auch seht den Menschen und lasst Fehler zu, was eigentlich immer ganz toll für deine Organisation ist, wenn ihr eine gute Fehlerkultur habt. Vitalia, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, wir hätten gerne mehr Infos zu inklusiver Sprache, können sie sich an dich wenden? Gibt es sonst irgendwas, was du noch gerne mitgeben würdest?
Das ist ein super spannendes Thema und es gibt auch sehr, sehr viel da draußen. Es gibt sehr, sehr viele ExpertInnen, die sich damit beschäftigen. Viele auch Podcasts und Bücher. Und ich kann auch nicht aufhören, da zu konsumieren, weil da auch ständig was Neues kommt. Aber ja, natürlich, wer da Interesse dran hat, an einem Austausch dazu, noch Fragen dazu hat. Ich bin bei LinkedIn und ich freue mich immer, mich zu dem Thema auszutauschen, in Kontakt zu kommen. Wie man merkt, ich kann da sehr lange drüber sprechen. Ich bin da total begeisterungsfähig, was das angeht. Also wenn jemand genauso drauf ist oder mit mir in Kontakt treten möchte, dann freue ich mich sehr.
Fantastisch. Vitalia, ich fand es unheimlich interessant.
Das freut mich.
Bin ganz begeistert, dass du das auch in die Agentur für Arbeit trägst. Ich finde ganz toll, dass du es für Unternehmen gibst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Insights.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und jetzt zum Abschluss führen wir nochmal das Interview von Daniel. Daniel ist Rechtsanwalt und spricht mit uns zum Thema, was bedeutet das eigentlich im Kontext von Arbeitsrecht?
Hallo lieber Daniel, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, einmal mit uns über arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen Rassismus zu sprechen. Daniel, herzlich willkommen.
Hi, freut mich total.
Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, damit unsere ZuhörerInnen auch wissen, warum wir dich interviewen zu dem Thema?
Ja klar, gerne. Genau, also ich bin Daniel. Ich bin seit 10 Jahren Rechtsanwalt bei der HGB Rechtsanwaltsgesellschaft in Hamburg. Wir machen vor allem Arbeitsrecht, daneben noch Datenschutzrecht und ich betreue vor allem Arbeitgeber, Unternehmen, vornehmlich in größeren Projektsituationen, aber auch natürlich individualrechtlich. Und freue mich, über dieses zugegebenermaßen etwas schwierige Thema sprechen zu können.
Eine der Fragen, die uns umtreibt, aber auch viele von unseren ZuhörerInnen, viele HRlerInnen haben uns das gefragt. Wie erkenne ich denn überhaupt Rassismus am Arbeitsplatz? Wo fängt es an? Welche Verhaltensweisen sind? Ab wann darf ich überhaupt was machen als HR oder muss ich was machen?
Also ab wann man was machen muss, ist natürlich nochmal eine spezielle Frage. Wo Rassismus anfängt, ist natürlich auch schon mal direkt eine schwierige Eingangsfrage natürlich. Klar, Juristen würden jetzt irgendwie immer gerne erstmal mit einer langwierigen Definition von Rassismus und rassistischer Diskriminierung irgendwie anfangen. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Wichtig ist, glaube ich, einfach zu verstehen, dass Rassismus natürlich auch im Arbeitsverhältnis ganz viele Gesichter haben kann. Also auch da können wir Alltagsrassismus haben. Wir können offen rassistische Anfeindungen haben. Klar, die sind natürlich dann am offensichtlichsten und am besten zu erkennen. Daneben gibt es aber natürlich auch, gerade jetzt im Arbeitskontext, viele Dinge um strukturellen Rassismus. Also beispielsweise im Bewerbungsverfahren, im Onboarding, im Einstellungsprozess. Wir alle kennen das, ne, auch aus der Praxis. Alle wissen, das AGG muss man jetzt schon bei der Ausschreibung beachten. Das ist ja eigentlich auch schon was, um eben gerade strukturellen Rassismus zu verhindern. Da fängt es eben oft schon an. Und auch da gilt natürlich, wehret den Anfängen. Ansonsten würde ich aber auch immer sagen, wehret auch ansonsten in dem Unternehmen, im Arbeitsalltag eben immer direkt den Anfängen. Auch das Kleinste. Es ist ja auch oft so subtil und manchmal auch gar nicht irgendwie böse gemeint, wenn eben der Kollege, die Kollegin gefragt wird, oh, du sprichst aber toll Deutsch, wo kommst du denn eigentlich her? Also ich meine jetzt so ursprünglich. Auch das kann ja alles schon diskriminierend sein, auch wenn es jetzt vordergründig vielleicht zumindest noch kein beabsichtigter Rassismus ist. Aber die Grenzen sind da natürlich irgendwie fließend. Wie gesagt, ich würde immer sagen, wehret den Anfängen. Da ist auch ganz viel eine kulturelle Frage natürlich.
Natürlich, wehret den Anfängen. Jetzt ist es aber so, ich kann ja nicht als HR jemanden eine Abmahnung schreiben oder einen Verweis aussprechen, weil er jemand fragt, wo kommst du denn wirklich her? Wo ist denn der Punkt, wo ich einschreiten müsste?
Das ist natürlich eine schwierige Frage und immer sehr individuell, wo ich wirklich einschreiten muss. Ich glaube, klar ist natürlich irgendwie bei offen geäußertem Rassismus, sei das jetzt direkt gegenüber KollegInnen oder allgemein abstrakt, indem jemand da irgendwelche abstrusen politischen Äußerungen im Unternehmen tätigt. Ich glaube, da ist klar, dass da natürlich ein Punkt erreicht ist, wo man einschreiten muss. Was dieses während den Anfängen und auch gerade so die Kultur in dem Unternehmen betrifft, würde ich sagen, dass da das Kind dann einfach oft schon im Brunnen liegt. Also mit während den Anfängen meine ich auch lieber Prävention als Nachsorge. Also sprich im Vorfeld für eine Unternehmenskultur sorgen, die sowas direkt ächtet, dass eben klar ist, dass das nicht toleriert wird.
Mein Empfinden, aber ich bin gespannt, was du sagst, ist, dass aber gerade durch die aktuellen Entwicklungen und das Erstarken der AfD und die Sylt-Vorfälle vielleicht auch viele Sachen jetzt in einem Unternehmenskontext gesagt werden, die vor einem Jahr noch gar nicht gesagt worden wären, obwohl sich die Kultur in dem Unternehmen selber nicht verändert hat, sondern ich habe schon das Gefühl, es ist jetzt von außen das, was man eigentlich nicht sagt, sagbarer gemacht worden. Und da ist für mich die Frage, was kann ich denn dann machen, wenn das jetzt passiert, dass ich vielleicht vorab schon nicht die People- und Culture-freundlichste Kultur hatte, mag sein. Aber wie würde ich denn jetzt konkret damit umgehen, wenn ich merke, dass zum Beispiel immer wieder die gleichen Witze gemacht werden?
Klar, wichtiger Punkt und ich stimme dir total zu. Das ist natürlich so, dass die Grenzen des Sagbaren auch jetzt im politischen Raum sicher eben verschoben werden. Das, was vor 3-4 Jahren vielleicht noch als unsagbar galt, darf man heute mehr oder weniger ungestraft sagen. Zumindest ist es nach meiner Wahrnehmung so, auch wenn gerade jetzt die solche Sachen sagen, sicherlich behaupten werden, man darf ja heute gar nichts mehr sagen. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es, wenn man das noch nicht gemacht hat, jetzt entsprechend in dem Unternehmen Vorsorge zu treffen und das jetzt auch nochmal, das ist nie zu spät, nochmal deutlich klarstellen, das ist hier etwas, was wir in unserer Unternehmenskultur nicht tolerieren werden. Darüber hinaus, ich meine, das ist auch was, was den Arbeitgebern vorgegeben wird. Ne? Man muss nach dem AGG auch eben solche Sachen machen, die das von vornherein verhindern. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, aber da bieten sich natürlich verschiedenste Sachen an, um hier direkt Prävention zu betreiben, sei das jetzt über Fortbildung und Schulung der MitarbeiterInnen, über Compliance-Richtlinien oder wenn wir ein mitbestimmtes Unternehmen haben, auch über entsprechende Betriebsvereinbarungen gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern. Hier, und da gilt vielleicht auch jetzt erst recht, nochmal klarzustellen und eben solche Ereignisse, die uns überall begegnen, zum Anlass zu nehmen, hier nochmal ja, im schlimmsten Falle gegenzusteuern, im besten Falle proaktiv in eine gewisse Richtung, eine Unternehmenskultur, die eben von Toleranz und nicht von Intoleranz und Diskriminierung geprägt ist, aufzubauen.
Okay, das ist ja super spannend. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass du sagst, wir müssen nicht nur aus People- und Culture-Sicht hier aktiv werden, weil es das Richtige ist zu tun, sondern ganz konkret das AGG für all die, die es nicht wissen, das ist das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Der Grund, weswegen wir immer mindestens MWD hinter die Stellenausschreibungen schreiben, sondern du sagst sogar, dass das AGG mich als Arbeitgeber oder als Unternehmen verpflichtet, gegen Rassismus Strukturen einzubauen und das aktiv zu verhindern.
Ganz genau. Unter anderem das AGG, aber vornehmlich verpflichtet uns eben nicht. Und man denkt ja manchmal immer so ein bisschen, das hört eben mit dem Einstellungsprozess eigentlich auf, irgendwie seine Wirkung zu entfalten. Aber das gilt natürlich über das gesamte Arbeitsverhältnis hinaus. Man muss also nach dem AGG, um dem gerecht zu werden, neben der Bekanntmachung, dass es das gibt, eben auch Maßnahmen treffen, die präventiv jede Form von Diskriminierung eben möglichst unterbinden. Und dazu gehört natürlich eben auch die rassistische Diskriminierung. Das ist den Arbeitgebern anheimgestellt. Ne? Da gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Man kann das über Schulungen, über Fortbildungen, über Aushänge, über Rundschreiben, über Betriebsversammlungen, aber eben auch über Compliance-Richtlinien und Betriebsvereinbarungen machen und muss das auch. Und wenn man das eben nicht macht, sowohl präventiv als auch nicht einschreitet, wenn es denn dann doch mal das Kind in den Brunnen liegt und das eben zu Vorfällen im Unternehmen gekommen ist, auch das kann dann eben auch entsprechend nach dem AGG Konsequenzen nach sich ziehen. Ähnlich wie jetzt eben bei dem Einstellungsprozess, wo man Sachen versäumt hat und dann gegebenenfalls schadensersatzpflichtig werden könnte.
Aber das heißt für mich ja schon mal, das ist einer der ersten Hebel, den ich als HRlerin hätte, zu sagen, wir müssen etwas zur Prävention machen, ähnlich wie wir das für die Arbeitssicherheit machen müssen, um vielleicht da auch der Geschäftsführung gegenüber nochmal die Notwendigkeit und die rechtliche Grundlage zu zeigen. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass viele HRlerInnen eigentlich was machen wollen und nicht so richtig wussten, wie kriege ich denn jetzt den Weg rein, weil man möchte ja auch nicht das ganze Unternehmen unter Generalverdacht stellen und sagen, weil jetzt irgendwer in Sylt sich wie ein Idiot aufgeführt hat, müssen jetzt alle in eine Schulung. Aber das heißt, das könntet ihr zum Beispiel als ersten Weg nehmen und sagen, wir haben laut dem AGG diese Verpflichtung, wir bauen das jetzt einmal im Jahr in ein Company Update ein oder wir machen da mal eine Schulung. Wenn jetzt die Prävention zu spät kommt oder nicht geklappt hat, also wenn ich ganz konkret von jemandem angesprochen werde, dass etwas Rassistisches passiert ist, also ein Gruppenchat mit einem Witz oder auf einer Sommerparty betrunken irgendwelche Parolen gekrölt, was kann ich machen, was muss ich machen, wie würdest du das beurteilen?
Also was ich machen muss, kommt natürlich immer sehr auf den Einzelfall an und ist natürlich total schwer, das irgendwie pauschal abstrakt zu beantworten. Ich glaube aber, wir hatten es eben schon kurz thematisiert, gerade natürlich offen rassistische Anfeindungen oder auch Kommentare sollten meines Erachtens immer verfolgt werden. Also ich würde da wirklich allen Unternehmen empfehlen, da null Toleranz zu zeigen. Auch das ist natürlich etwas, was die Kultur mitprägt, dass man es wirklich nicht toleriert, wenn es denn dann doch mal dazu gekommen ist. Also jedem Anfangsverdacht nachgehen, egal ob das jetzt über eigene Wahrnehmung der Geschäftsleitung oder aber der Personalabteilung oder eben von Mitarbeitern, seien sie betroffen oder nicht. Ich würde da wirklich jedem Anfangsverdacht nachgehen, das ausermitteln. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, was die Beweislage oft angeht, weil natürlich gerade jetzt rassistische Beleidigungen oft im Kontext von zwei Personen in der Kaffeeküche, da war kein anderer dabei, stattfinden. Nichtsdestotrotz, jedweden Beweis, den ich denn manchmal dann doch habe, sollte ich natürlich immer möglichst gut und sauber dokumentieren und am Ende die Maßnahmen auch durchsetzen zu können und nicht an fehlenden Beweisen zu scheitern, wenn ich doch eigentlich eben alles gehabt hätte. Man muss natürlich auch immer so ein bisschen mitbedenken, dass man auch gerade wenn jetzt jemand unmittelbar betroffen ist, weil er persönlich rassistisch beleidigt wurde, mit den betroffenen Personen sprechen. Also was man daraus am Ende macht, sollte man meines Erachtens auch immer mit denen abstimmen. Nicht jeder möchte zur Galionsfigur der rassistisch Beleidigten, sag ich jetzt mal salopp, werden. Und das ist auch völlig okay. Deswegen sollte man das, glaube ich, auch immer mit den betroffenen Personen besprechen und dann natürlich im Einzelfall erforderlich, angemessen, verhältnismäßig abwägen, welche Maßnahme ist hier konkret das richtige Mittel, um dem zu begegnen. Das kann natürlich individuell von der Ermahnung über die Abmahnung, gegebenenfalls kann auch eine Versetzung helfen, bis hin zur Kündigung oder eben in besonders schweren Fällen auch bis hin zur außerordentlich fristlosen Kündigung gehen.
Wenn ich jetzt den Fall habe, dass ich wirklich das nachweisen kann, dass das etwas ist, was rassistisch beleidigend ist und ich kann das auch bis zu den Leuten zurückvollziehen, was mache ich denn dann ganz konkret? Weil wir sind ja HR ungeschminkt. Mache ich im ersten Schritt eine Abmahnung und hoffe, dass es nicht mehr passiert? Wie gehe ich vor?
Also, wie gesagt, pauschale Antworten. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen schwierig und ist natürlich, na klar, es kommt darauf an. Das kann eine Abmahnung sein, das kann aber natürlich auch so schwerwiegend sein, auch eben in so einem Chat, dass das auch direkt zu einer Kündigung eben berechtigen könnte. wird wahrscheinlich meistens der Fall sein, dass man eben zunächst eben mal abmahnt. Aber auch das kann so vorwerfbar sein und auch dann im individuellen Fall abgewogen gegen die Interessen des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, dass man da gegebenenfalls auch gleich zur Kündigung greifen muss. Bei dem Chat ist so ein bisschen das andere Problem, darf man das überhaupt verwenden? Weil sich da so ein bisschen die Trennung von dem beruflichen Arbeitsumfeld, der beruflichen Sphäre und der privaten Sphäre auf der anderen Seite eben darstellt. Und das ist was, was man schon sauber auseinanderhalten muss. Und das ist sicherlich auch bei den Fällen, die du schon angesprochen hattest, die wir alle mitbekommen haben, die öffentlich geworden sind auf Sylt, der Fall. Das ist ja zunächst mal was, was die Leute in ihrer Freizeit gemacht haben. Und auch Chatgruppen, klar, die können dienstlich sein, die können aber auch privat sein. Da muss man eben sauber auseinanderhalten, in welche Sphäre fällt das. Nichtsdestotrotz, auch da gibt es eben Rechtsprechung zu, können auch solche Chats verwendet werden. Das eben insbesondere immer dann, wenn das große Chatgruppen aus dem Kollegium sind, wo man eben auch als Mitarbeiterin nicht mehr damit rechnen kann, dass das Ganze privat ist und private Kommunikation bleibt, sondern wenn da 100 Leute in dem Chat sind, dann muss man durchaus damit rechnen, dass das auch darüber hinaus öffentlich bekannt wird und gegebenenfalls auch den Arbeitgeber erreicht. Und dann muss man wirklich differenzieren, wie widerlich war dieser rassistische, antisemitische Witz hier, um da dann maßgeschneidert die entsprechenden Sanktionen aus dem Werkzeugkasten zu holen.
Wenn wir jetzt einmal den Clash machen, Jurist gegen HRlerin, ich würde lieber erstmal ein Statement setzen. Also wenn ich einen Chatverlauf kriege und der widerlich rassistisch ist und das zwischen Kollegen war, meine Empfehlung kulturtechnisch wäre immer zu sagen, ja okay, wir nehmen die jetzt mal raus. Also wir gucken uns den juristischen Rattenschwanz vielleicht hinten an und gucken, was wir da klären, aber ich würde immer sagen, ich möchte lieber zu deutlich auf Rassismus oder Sexismus reagieren, statt zu sagen, naja, wir machen da mal eine Verwarnung und beim nächsten Mal würden wir uns freuen, wenn ihr die Privacy-Einstellungen besser einstellt, so ungefähr. Wie wäre da deine Empfehlung aus Nicht-People-Sicht?
Ja, also ich kann natürlich diesen Impuls total verstehen und der kann auch oft richtig sein. Also wie ich schon sagte, wäre den Anfängen und Null Toleranz an der Stelle ist und bleibt da auch meine Empfehlung. Nichtsdestotrotz muss man da, glaube ich, zwei Sachen gegeneinander abwägen. Das eine ist natürlich, dass das durchaus ein Statement setzen kann, dass das eben auch eine gewisse abschreckende Wirkung hat, zu einer entsprechenden Kultur eben in dem Unternehmen dabei beiträgt. Aber auch natürlich gerade jetzt wie mit den Fällen von Sylt, wenn das eben öffentlich geworden ist, muss man vielleicht eben auch nochmal ganz anders reagieren, als wenn das jetzt unternehmensintern geblieben ist. Man muss das nur gegen eine Sache abwiegen, die auf der anderen Seite ein Risiko darstellt. Wenn man jemanden da jetzt kündigt oder vielleicht sogar aus dem ersten Impuls auch außerordentlich kündigt, darf man natürlich immer nicht vergessen, man kann dann eine entsprechende Kündigungsschutzklage gegebenenfalls auch verlieren, wenn das Verhalten oder in der Interessenabwägung eben dann nicht so schlimm war, dass es dann doch die Kündigung gerechtfertigt hätte. Das ist so ein bisschen die gleiche Diskussion oder das gleiche Problem, was man politisch ja auch diskutiert, jetzt im Rahmen eines AfD-Verbotsverfahrens oder damals auch des NPD-Verbotsverfahren. Was ist, wenn man eben dann mit dieser Klage baden geht, vor Gericht verliert? Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kommt dann wieder und kann dann immer schön stolz das Urteil vor sich hertragen und sagen, seht ihr, war ja alles gar nicht so schlimm, hat mir ja jetzt sogar ein Gericht bestätigt, dass man dies und jenes sagen darf. Das sind, wie gesagt, zwei Seiten, die man hier auf jeden Fall immer gegeneinander auch bei der Risikoabwägung betrachten muss, um dann da individuell den richtigen Schluss rauszuziehen. Wie gesagt, ich kann den Impuls total verstehen und es ist auch oft richtig, da auch ein bisschen Geräusche zu machen und vielleicht auch direkt mal etwas tiefer eben in die Sanktionskiste zu greifen. Man muss sich nur dessen bewusst sein, dass das auch Risiken haben kann, wenn es denn dann schief geht.
Das stimmt natürlich. Ich wollte jetzt sagen, naja, am Ende triffst du dich dann eben im Aufheber. Aber das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Also ich möchte ja auch nicht noch eine Abfindung zahlen müssen, damit jemand nicht mehr bei mir arbeitet, der rassistisch sich geäußert hat. Das ist natürlich ein total valider Fall. Das heißt aber, was wäre denn deine ganz konkrete Empfehlung an eine Personalperson, die sowas mitkriegt, wo jetzt vielleicht nicht die große Rechtsabteilung schon beheimatet ist.
Klar, die möglichen Umgangsformen eben mit solchen Fällen sind mannigfaltig, von der Ermahnung über die Abmahnung bis zur Kündigung oder eben zur außerordentlichen Kündigung. Nichtsdestotrotz, es bleibt dabei. Abstrakt pauschale Antworten kann man hier an der Stelle einfach nicht geben. Man muss sich immer den Einzelfall anschauen. Man muss sich natürlich auch anschauen, wie lange war der Täter, die Täterin schon im Unternehmen, wie alt ist sie, was für Interessen sind da auf der anderen Seite der Waagschale eben zu berücksichtigen, sodass man das dann wirklich in jedem Einzelfall gegeneinander abwägen muss und dann bei aller Risikoabwägung eben zu der geeigneten und richtigen, individuell richtigen Maßnahme zu kommen. Wenn das Unternehmen sind, die jetzt keine große eigene Rechts- oder Arbeitsrechtsabteilung haben, dann kann ich da wirklich nur empfehlen, sich immer professionelle Hilfe zu suchen, eine auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei zu befragen, beispielsweise natürlich uns, um dann da gemeinsam die nächsten Schritte zu erörtern und das Ganze hoffentlich gut durchzustehen.
Ich glaube, für uns war es selbstverständlich, aber ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen, bitte denkt auch nicht, dass ihr das alleine lösen müsst. Also ihr kriegt das mit, weil ihr HR seid und die Leute zu euch kommen und das bei euch wiedergeben. Und das ist ja schon ganz, ganz toll, dass es bis zu euch kommt. Aber meine Empfehlung wäre ganz klar, redet mit der Geschäftsführung. Also macht es auf gar keinen Fall in Eigenregie. Das wird gerade in der aktuellen Situation einen Impact auf die Kultur haben, either way.
Genau, und macht vor allem etwas, ne? Also ich glaube, niemandem ist wirklich damit geholfen, wenn man bei solchen Fällen den Kopf in den Sand steckt und sagt oder so tut, naja, das darf es bei uns im Unternehmen ja gar nicht geben, also gibt es nichts, also machen wir ja auch nichts. Da gilt eben wieder, während den Anfängen, das sollte man auf keinen Fall unter den Teppich kehren, sondern immer ernst nehmen und immer entsprechend verfolgen und die richtigen Schlüsse rausziehen.
Lieber Daniel, vielen Dank für die Einschätzung. Wichtig ist, glaube ich, für alle, wie es Daniel schon gesagt hat, während den Anfängen schaut ganz klar, wo kann ich von Anfang an sicherstellen, dass wir divers sind, dass wir diskriminierungsfrei sind. Ihr habt eine Verpflichtung, das zu tun aus dem AGG und holt euch Hilfe und lasst euch beraten. Leider sind die Fälle nicht schwarz und weiß. Es ist nicht so einfach, gerade weil eine Kündigung ja immer als letzte Maßnahme gesehen wird. Obwohl du uns keinen Blueprint gegeben hast, wie wir Rassismus aus Unternehmen vertreiben, vielen, vielen Dank für die Einschätzung. Vielen, vielen Dank auch für die Einordnung, was man darf und was nicht. Wenn ihr Hilfe in diesem Bereich braucht, ich kann euch den Daniel da wirklich nur sehr empfehlen. Vielen Dank, Daniel.
Danke dir. Hat mich total gefreut. Toll, hier gewesen zu sein. Danke. Ciao.